ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Frankreich droht der Regierung von Premierminister Barnier noch heute Abend das Aus. Die Nationalversammlung stimmt in diesen Minuten über einen Misstrauensantrag der linken Opposition ab. Der rechtspopulistische Rassemblement National will ihn unterstützen. Damit dürfte es für die absolute Mehrheit reichen. Hintergrund ist ein Streit über die Haushaltspläne für das kommende Jahr. Die erst 3 Monate alte Regierung wäre dann nur noch geschäftsführend im Amt. Friederike Hofmann in Paris, die Abstimmung läuft noch. Lässt sich schon erkennen, wie das Ergebnis ausfallen könnte?
Was heute in der Nationalversammlung sehr auffällig war, war, als Marine Le Pen gesprochen hat, die Abgeordneten der linken Parteien sich völlig ruhig verhalten haben, obwohl die sich eigentlich spinnefeind sind und sich normalerweise ausbuhen würden. Was auf jeden Fall auch der Fall ist, dass nur wenn sie gemeinsam stimmen, sie wirklich dieses Misstrauensvotum eine Chance hat. Die große Unbekannte heute ist, wie viele Abweichler es wirklich geben wird. Aber ganz klar ist, für Michel Barnier sieht es heute Abend nicht sonderlich gut aus.
Sollte denn Barnier das Vertrauen verlieren, wie geht's dann weiter?
Neuwahlen kann es in Frankreich erstmal nicht geben für das Parlament. Das geht erst nächsten Sommer wieder. Das heißt, Frankreich ist wirklich gefangen in dieser schwierigen politischen Gemengelage mit 3 ähnlich großen Blöcken in der Nationalversammlung, wo keiner eine absolute Mehrheit hat. Der Präsident selbst ist von diesem Misstrauensvotum nicht betroffen. Allerdings ist es so, dass er jetzt einen neuen Premier finden müsste, was mit den Mehrheiten wirklich extrem schwierig ist. Was auch nicht kommen würde, ist der Sparhaushalt, den Michel Barnier einbringen wollte. Das heißt, dieser riesige Schuldenberg, auf dem Frankreich sitzt, der würde immer weiter anwachsen und das würde das Land noch mal deutlich schwächen.
Danke, Friederike Hofmann in Paris. Riesenandrang heute in Wolfsburg bei der Betriebsversammlung von Volkswagen. Mehr als 20.000 Beschäftigte kamen zusammen. Sie hatten gehofft, dass der Vorstand seine Sparpläne abmildert. Aber der bleibt dabei. Werksschließungen und Kündigungen sind nicht ausgeschlossen. VW-Chef Blume sagte, die Lage sei ernst. Der Konzern müsse jetzt handeln.
Der Empfang für den Chef des Volkswagen-Konzerns heute im Stammwerk in Wolfsburg, eisig und angespannt. Die Halle, sie platzt aus allen Nähten. Kameras sind vor der Betriebsversammlung erlaubt, die Veranstaltung selbst ist nicht öffentlich. Blume verteidigt dort den Sparkurs, die aktuelle Lage sei ernst. Wir können die besten Autos der Welt bauen, das spielt aber keine Rolle, wenn wir damit kein Geld verdienen. Der aktuelle Vorschlag der Mitbestimmung ist ein Startpunkt, reicht aber leider bei weitem noch nicht aus, die Zukunft von Volkswagen zu verteidigen. Beim Einzug von Betriebsrat und vom Bundesarbeitsminister dann Applaus und Parolen. Gemeinsam müsse es gelingen, die VW-Standorte in Deutschland zu sichern, forderte Heil. Es dürfe keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Betriebsratschefin Cavallo fordert eine Einigung noch vor Weihnachten mit Kompromissen von beiden Seiten. Nach der Betriebsversammlung Ernüchterung bei der Belegschaft.
Also man guckt dann die ganze Zeit auf die Vorstandsbühne und sieht eigentlich nur, dass sie gelangweilt daneben sitzen und so tun, als wenn sie zuhören.
Da wird dann nebenbei gemalt oder was weiß ich, was genau, sie gemacht haben. Also auch nicht wirklich zugehört von denen, gelächelt. Und es gibt nichts zu lachen im Moment.
VW will wegen der schwierigen Lage des Konzerns 10% Lohnkürzung durchsetzen. Außerdem drohen Werksschließungen und Kündigungen. Betriebsrat und IG Metall wollen das verhindern. Am Montag steht die nächste Verhandlungsrunde an.
Im Bundestag hat sich Kanzler Scholz erstmals seit dem Ampel aus den Fragen der Abgeordneten gestellt. In rund einer Stunde ging es quer durch alle möglichen Themen: Wirtschaft, Migration, Steuern und Ukraine-Politik. Scholz forderte die Opposition erneut auf, vor der Neuwahl noch Gesetzesvorhaben seiner rot-grünen Minderheitsregierung zu unterstützen. Wahlkampf sei nicht die Zeit des Stillstandes, sagte er.
Für Scholz ist eines unverrückbar. Mit Blick auf seine Kritiker, da wo er gerade ist, will er auch bleiben.
Ich will auch mein eigener Nachfolger werden, damit Sie sich auch darauf schon mal einstellen.
Offen, ob es soweit kommt. Auf jeden Fall will der Kanzler bis zur Bundestagswahl noch einiges erledigen.
Das gilt zum Beispiel dafür, dass die kalte Progression nicht die Bürgerinnen und Bürger um ihr Einkommen bringt und das Nettoeinkommen schmälert. Das gilt für das Kindergeld und den Kinderzuschlag, der erhöht werden muss.
Für alles wird es keine Mehrheiten geben. Dafür geht es im Parlament heute mehrheitlich gegen Scholz.
Noch nie in der Geschichte dieser Republik sind die Mieten so stark angehoben worden wie zu Ihrer Amtszeit.
Sie haben den Deutschen ein Wirtschaftswunder versprochen in Ihrer Legislaturzeit jetzt hier.
Große Branchen sind schwer angeschlagen. Chemie, Automobilindustrie, Stahlindustrie.
Scholz tut das ab. Schwierige Weltlage, Krieg gegen die Ukraine. Er habe trotzdem viel geschafft. Erstaunlich, einer seiner ärgsten Kritiker, CDU-Chef Merz, bleibt heute stumm. Nach dem Ampel-Aus nimmt man in der FDP kein Blatt mehr vor den Mund. Wie bei Taurus-Lieferungen an die Ukraine, die Scholz partout nicht will.
Halten Sie es nicht auch für sinnvoll, die Ausbildung am Taurus jetzt zu beginnen, um Ihrem Nachfolger direkt alle Optionen offen zu halten und hier keine weiteren Verzögerungen zu riskieren?
Also ich halte es für falsch, diese Entscheidung zu treffen, und deshalb macht auch eine Ausbildung dafür keinen Sinn.
Scholz im Verteidigungsmodus, vor allem als FDP und Union versuchen, ihn in die Enge zu treiben. Die Bundesregierung würde Israel nicht genug unterstützen.
Die nächste Frage stellt aus...
Sie sind auf der falschen Fährte. Pech.
Ja, aber jetzt bin ich hier vorne dran. So.
Der Kanzler, er hätte sicher noch mehr sagen wollen. Nach rund einer Stunde war seine Redezeit aber um.
In der Bundestagssitzung wurde auch die Gefahr möglicher Cyberangriffe durch Russland und China kurz angesprochen. Für die Sicherheitsbehörden ein wichtiges Thema, vor allem mit Blick auf die Neuwahl. Sie warnen vor einer Einflussnahme von außen, entweder direkt durch Hacker oder indirekt durch Kampagnen, die falsche Informationen streuen.
Vor einer Woche traf es die CSU-Landesgruppe im Bundestag. Ein Hackerangriff auf ihren Instagram-Account.
Es wurde versucht, hier Propaganda in eine Richtung zu unternehmen. Das heißt also, hier wurden Pro-Palestine-Inhalte dann geteilt auf dieser Seite, die dann erkennbar ja nicht unseren politischen Vorstellungen entsprechen.
Der Verfassungsschutz warnt vor solchen Angriffen auf politische Akteure vor der Bundestagswahl, auch von anderer Seite. Einzukalkulieren sind Aktionen der Desinformation und Diskreditierung, Cyberangriffe sowie Spionage und Sabotage. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russland das wohl größte und naheliegendste Interesse, die Wahl im eigenen Sinne zu beeinflussen.
Wir haben es gesehen vor der Europawahl. Dort gab es ja diese Voice of Europe-Geschichte, wo wir gesehen haben, wie massiv mit Desinformationen das Netz geflutet wurde.
Das Nachrichtenportal geriet damals in den Verdacht, pro-russische Propaganda zu verbreiten und wurde von der EU gesperrt. Um Hackerangriffen vorzubeugen, sind die Politiker auch selbst gefragt.
Ich rate allen Parteien, allen politischen Stiftungen, allen Kandidaten, allen Personen, die im politischen öffentlichen Leben stehen, sich entsprechend vorzubereiten. Bitte kümmert euch um die Sicherheit eurer Endgeräte zum Beispiel, eurer Server in den Parteien. Also je besser ihr abgesichert seid, desto weniger kann irgendjemand eure Daten klauen.
Ihre Behörde bietet dafür Schulungen an. Eine zusätzliche Herausforderung, der Zeitdruck durch den vorgezogenen Wahltermin 7 Monate früher als ursprünglich geplant.
In Sachsen wollen CDU und SPD eine Minderheitsregierung bilden. Gut 3 Monate nach der Landtagswahl haben sich beide Parteien auf einen Koalitionsvertrag verständigt. Ministerpräsident Kretschmer und der sächsische SPD-Vorsitzende Hohmann stellten heute in Dresden Einzelheiten vor. Der Regierung fehlen 10 Stimmen für eine Mehrheit im Landtag. Um Gesetzesvorhaben durchzusetzen, soll deshalb die Opposition schon früh eingebunden werden. Ein geplantes Bündnis mit dem BSW war zuvor gescheitert. In Südkorea sitzt der Schock bei den Menschen tief. Tausende waren auch heute wieder auf den Straßen der Hauptstadt Seoul, um gegen die Regierung zu protestieren. Präsident Yoon hatte gestern völlig überraschend das Kriegsrecht ausgerufen. Ein radikaler Schritt, um seine innenpolitische Macht zu sichern. Zwar ruderte Yoon wenige Stunden später zurück, doch der Schaden, den er angerichtet hat, ist immens.
Mahnwache für die Demokratie im Zentrum von Südkoreas Hauptstadt Seoul. Viele sorgen sich, dass Präsident Yoon noch einmal das Kriegsrecht verhängen könnte, wie er es gestern für einige Stunden tat. Der Schock über den radikalen Schritt des Präsidenten sitzt tief. Abgeordnete mehrerer Oppositionsparteien beantragten heute ein Amtsenthebungsverfahren gegen das Staatsoberhaupt. Darüber wird möglicherweise noch in dieser Woche abgestimmt. Auch nach Aufhebung des Kriegsrechts kann er den Vorwurf des Landesverrats nicht einfach abtun. Die ganze Nation hat gesehen, dass Präsident Yoon dieses Land nicht mehr auf normale Weise lenken kann. Er sollte zurücktreten. Gestern Abend hatte das Militär die Nationalversammlung zeitweise abgeriegelt, nachdem Präsident Yoon überraschend das Kriegsrecht ausgerufen hatte. Es kam zu Rangeleien mit Parlamentsmitarbeitern. Vor dem Gebäude demonstrierten Tausende. Innenpolitisch steht Yoon isoliert da. Offenbar wollte er die Blockade etwa des Staatshaushalts durch die Parlamentsmehrheit aufbrechen. Der Opposition warf er vor, sich mit Nordkorea verschworen zu haben. Doch das Parlament erzwang noch in der Nacht die Aufhebung des Ausnahmezustands. Auch Politiker der Regierungspartei wandten sich gegen das Kriegsrecht. Nach nur 6 Stunden nahm der Präsident seine Entscheidung wieder zurück.
Chaotisch bleibt die Lage auch in Georgien. Nach den tagelangen proeuropäischen Protesten geht die Polizei immer härter gegen Kritiker vor. Mehrere Oppositionelle wurden festgenommen und ihre Büros durchsucht. Ministerpräsident Kobachidze wies Kritik am Vorgehen der Polizei zurück und sprach von Präventivmaßnahmen. In der Hauptstadt Tiflis haben sich am Abend erneut tausende Menschen versammelt, um gegen die Regierung zu demonstrieren. Diese hatte angekündigt, die Beitrittsgespräche mit der EU bis 2028 auszusetzen. Die Bundespolizei ist am Morgen mit einer Großrazzia gegen eine internationale Schleuserbande vorgegangen. Mehr als 500 Einsatzkräfte durchsuchten in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg Häuser und Lagerräume. Ihr Ziel? Ein irakisch-kurdisches Schleusernetzwerk. Die Tatverdächtigen sollen Migranten aus dem Mittleren Osten und Ostafrika nach Europa gebracht haben. Die Geflüchteten mussten in kleinen, minderwertigen Schlauchbooten von Frankreich nach Großbritannien übersetzen, so die Ermittler. In der Ostsee ist es offenbar zu einem Vorfall zwischen einem Hubschrauber der Bundeswehr und einem russischen Schiff gekommen. Der Hubschrauber war zu einem Aufklärungsflug unterwegs, als die Besatzung des russischen Schiffes mit Signalmunition schoss. Außenministerin Baerbock bestätigte den Zwischenfall. Sie kündigte an, Deutschland werde nach den jüngsten Sabotageakten auf Datenkabel das Gebiet intensiver überwachen. 4. Dezember 1989, DDR-Staats- und Parteichef Honecker hat abgedankt, die Mauer ist gefallen, das Politbüro aufgelöst. Doch die Staatssicherheit arbeitet weiter im Verborgenen. Gerüchte machen die Runde, die Geheimpolizei habe damit begonnen, heimlich ihre Überwachungsberichte zu verbrennen. 5 Frauen wollen das verhindern. Sie machen mobil und besetzen mit vielen anderen die Erfurter Stasi-Zentrale.
Der Weg entlang der ehemaligen Erfurter Stasi-Zentrale ist für Tilly Büchner immer noch besonders. Vor 35 Jahren, am 4. Dezember 1989, ging sie genau hier ein großes persönliches Risiko ein.
Früh um 7 hat es ganz eindrücklich geklingelt. Und da standen 2 Frauen bei mir vor der Tür, Kerstin Schön und Gabriele Stürzer. Und da gab es nicht viel Prosa. Die Ansage hieß, wir besetzen heute die Stadtsicherheit, bist du dabei?
Sie ist damals 29 Jahre alt und Teil einer Künstlerinnengruppe. Die 5 Frauen wollen die Vernichtung von Stasi-Akten verhindern und mobilisieren in ganz Erfurt.
Wir sind einmal außen um das Gebäude drum herum gelaufen und dort standen dann und uns sind vielleicht noch so 20, 30 Menschen gefolgt von den Menschen, die sich hier schon versammelt hatten. Und dort standen 2 bewaffnete, uniformierte, ganz junge Männer.
Sie werden durchgelassen und durchsuchen das Gebäude. Dort finden sie Öfen, geschredderte und verbrannte Akten. Was von dem Rest übrig blieb, lagert heute in der Erfurter Außenstelle des Stasi-Unterlagenarchivs.
Wir finden tagtäglich mehr, was nicht nur für die Forschung, sondern auch für die persönliche Akteneinsicht wichtig ist. Es kann durchaus sein, dass Sie in den 90ern, in den 2000er Jahren einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt haben, wir nichts gefunden haben, aber jetzt finden wir etwas.
Tilly Büchner ist seit 1989 zivilgesellschaftlich aktiv geblieben. Für sie ist die damals errungene Demokratie kein Zustand, sondern ein Prozess, den alle mitgestalten können.
Sie ist ein Star der Superlative, Taylor Swift. Die Welttournee der US-Sängerin war ein Mega-Erfolg. Sie hat eine riesige Swiftie-Fangemeinde. Jetzt träumt die 34-Jährige auch bei Spotify und Apple Music ab. In der Jahresbilanz der beiden Plattformen ist sie die meistgestreamte Künstlerin. Ja, einen Jahresrückblick gibt es jetzt auch bei der Tagesschau. Welches Thema die User am meisten bewegt hat, sehen Sie auf unserem Instagram-Account. Und wir schauen zum Schluss aufs Wetter.
Der Ausläufer eines atlantischen Sturmtiefs bringt uns neben auffrischendem Wind auch Regenwolken.
Heute Nacht gibt's in der Osthälfte noch stellenweise Regen oder Schneeschauer, sonst teils wolkig, teils klar, später auch neblig. Am Tag breitet sich im Westen und Nordwesten Regen aus, der gegen Abend die Mitte erreicht. Im Bergland fällt mitunter Schnee. Im übrigen Land ist es neben Wolken oder Nebel zum Teil auch sonnig. In Küstennähe heute Nacht 4 oder 3 Grad, weiter südlich verbreitet frostig. Im östlichen Bergland morgen um 0, am Niederrhein dagegen bis 8 Grad. In der Nacht zum Freitag teilweise kräftige Regenfälle, die sich am Tag nach Osten und Süden zurückziehen, dazu windig bis stürmisch. Am Wochenende unbeständig und Samstag von Westen stürmisch, Sonntag wieder kühler und es fällt zum Teil bis in tiefere Lagen Schnee.
Um 22.15 Uhr berichten die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni über die zunehmende Aktivität krimineller Schleuser in Deutschland. Und wir zeigen, wie Hausbesitzer an der Ostsee den Küstenschutz mangels Unterstützung selbst in die Hand nehmen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.